Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Euphorie war riesig im letzten Sommer, wo die Schweizer Fußballerinnen im eigenen Land ein richtiges Sommermärchen geschrieben haben an der Europameisterschaft. Und jetzt zählt es wieder ernst. Wie am Qualifikationsstopp vor der Tür, die Schweizerinnen haben eine schwierige Ausgangslage. Wir fragen uns, was ist von der Euphorie rum? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CA Media. Heute reden wir über Fußball. Das machen wir in diesem Podcast oft. Wir reden aber nicht über Männerfußball, sondern endlich wieder mal über Frauenfußball. Und die letzte Folge zu diesem Thema haben wir direkt nach der Heim gemacht. Und dort haben wir uns gefragt, was bleibt von mir im Sommer? Und ich glaube, über das können wir jetzt sehr gut diskutieren. Ich bin der Raphael Gutzwiller und mit mir im Studio sind der Stefan Weiss und der Froster Schmid-Bechtel. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ja, Stefan, als erste Frage, was bleibt jetzt von dieser Heim-EM? Sprich, was können wir jetzt sagen, 3/4 Jahre später, was ist noch rum?
Ich glaube, es ist ganz viel an Bewusstsein rum für, ich sage es mal, nicht für Frauenfußball an sich, sondern vielleicht einfach jetzt auch für die Frauen-Nazi. Also ich habe das Gefühl, es wird schon mehr wahrgenommen als früher, dass die Frauen-Nazi jetzt auch wieder Match hat. Das ist natürlich nicht auf dem gleichen Level wie im Sommer, das ist ganz klar. Aber ich glaube, so einiges hat der EM-Sommer schon bewirkt, was die Aufmerksamkeit anbelangt.
Es geht jetzt wieder los. Zuerst aber noch Frost, was denkst du?
Puh, schwierig. Ich sage nicht, dass die EM spurlos an uns vorbeigegangen ist. Überhaupt nicht, bei weitem nicht. Und das hoffe ich auch nicht. Aber die Leute, die gedacht haben, die EM wird einen riesen Boost auslösen und Fußballerinnen werden in der Schweiz zumal vor grossen Zuschauermassen spielen und wir werden das ständig im Fernsehen sehen und so weiter und so fort. Frauenländerspiele werden ausverkauft sein in den grössten Stadien. Nein, dort sind wir nicht. Es wäre auf vermessen, um das zu erwarten, um dort zu sein. Und trotzdem eine kleine Episode, die Kollege Wendel erzählt hat, möchte ich da schon auch noch mit auf den Weg geben. Er war am Freitag irgend so eine Quizabend, Fußball-Quizabend, wo Leute teilgenommen haben, die sich ja, sehr für Fußball interessieren. Und dann ist einmal die Frage gekommen, wer ist der Trainer von der Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft? Und nach seinen Aussagen hat praktisch niemand den Namen gewusst. Rafael Navarro heisst der Mann. Für die, die es vergessen haben oder noch nie gewusst haben. Und das sind dann so ein bisschen ernüchternde Zeichen. Aber was ich glaube, ist, dass an der Basis, wo eigentlich viel passiert ist, also viele Mädchen mit Fußball in Berührung gekommen sind, Fußball angefangen haben, lässig finden, selber wollen shooten. Man hat sich ja auch hohe Ziele gesetzt beim Schweizer Fußballverband, bis 2027 die Zahl der lizenzierten Fußballerinnen zu verdoppeln, also von 40 auf 80.000. Das ist ein extrem hohes, ambitioniertes Ziel. Weil ich sehe da schon noch gewisse Infrastrukturprobleme, wo man auch noch muss lösen muss.
Das ist sicher so. Ja, vielleicht können wir doch gerade bei dieser Thematik bleiben, dass eben doch vielleicht irgendetwas ein bisschen hängen geblieben ist. Weil ich glaube, wenn man die Liga-Zuschauerzahlen anschaut, logisch kann man es nicht mit den Männern vergleichen und man nimmt es auch medial nicht annähernd so wahr wie bei den Männern. Aber es ist schon etwas gegangen, oder Stefan?
Ja, und was eigentlich auffallend ist, dass immer dann relativ viele Zuschauer und Zuschauerinnen an diesen Match sind, wenn eben der Rahmen stimmt. Also wenn es nicht irgendwie auf einem Sportplatz gespielt wird, sondern wenn sie in die Stadien gehen von den Super League-Clubs, von den Männern. Also wenn die IB-Frauen, wie sie es immer machen, im Wankdorf spielen, wenn die St. Gallerinnen mal im Kibun Park spielen oder FC Basel im St. Jakob Park, dann merkt man irgendwie, dann hat es sofort gut vierstellige Zahlen. Zuletzt jetzt auch auf dem Platz Zürich, wo GC und der FCZ jetzt immer im letzten Grund spielen können. Da hat es auch vor 2-3 Wochen beim Derby über 2000 Zuschauer gehabt. klar, 2000, das klingt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, aber wenn man eben schaut, woher das man kommt, nämlich eigentlich bei allen Clubs im Frauenfußball auf dreistellige Zuschauerzahlen, dann ist diese Steigerung schon bemerkenswert. Es zeigt irgendwie auch, eben, wenn man ins Stadion geht, kann man irgendwie den Match besser verkaufen, besser anwerben, man kann die Leute lustig machen im Vorfeld und dann gibt es auch eine gewisse Resonanz und dort hat es schon einiges bewirkt und es zeigt auch, wenn man ins Stadion geht, kann man in einem gewissen Rahmen ein Eventpublikum anziehen und das ist dann halt ein ähnlicher Effekt, wie wir es bei der Euro im Sommer erlebt haben. Und man muss auch sagen, übrigens auch ein ähnlicher Effekt, wie sie auch die Männer erleben. Ich meine, die zum Teil extrem hohen Zuschauerzahlen in der Super League der Männer sind ja auch darauf zurückzuführen, dass es eben auch viele Fans hat, die jetzt nicht seit Anfang von ihrem Leben grosse Fußballfans sind, sondern sie gehen, weil sie wissen, das ist ein modernes Stadion, es wird etwas geboten, man hat den Komfort, man wird gut kulinarisch gut versorgt und dann geht man ins Stadion. Und dort auf tiefem Niveau, finde ich, in den letzten Monaten ist schon in der Frauen-Superliga einiges gegangen.
Ich bin voll bei dir, was den Rahmen angeht. Der Rahmen ist immer entscheidend, ob ein Sport auf die Überholspur einbügt oder nicht. Nimm ein Beispiel, ganz ein anderer Sportart, Skicross. Skicross hat man irgendwann einmal das Gefühl gehabt, hey, das wird kommen, das wird boomen, das wird laufen, wie wahnsinnig. Ja, Skicross Weltcup in der Schweiz findet irgendwann unter der Woche in Arosa statt. Weiss nicht mehr genau, Montag, Dienstag oder Dienstag, Mittwoch. So. Ich meine, wer geht unter der Woche auf Arosa? Arosa ist eh schon ein kleiner Ort. Also, wenn der Rahmen nicht stimmt, das ist wirklich so und so, dann kommt ein Sportart nicht zum Fliegen. Jetzt kann man sich aber darüber streiten, ist das letzte Grund ein guter Rahmen für Frauenfußball. Also das letzte Grund ist für viele Sachen nicht so ein guter Rahmen, finde ich. Ist für Leichtathletik ein guter Rahmen, ist für Konzerte ein guter Rahmen, ist vielleicht für ein Topspiel in der Super League ein guter Rahmen, aber das... In dieser Saison haben wir praktisch kein Topspiel auf dem Platz Zürich, weil die beiden nicht performen. Und sonst finde ich das letzte Grund wirklich auch keinen guten Rahmen. Und für Frauenfußball, wenn du 2000 drin hast, ist eine bemerkenswerte Zahl. Aber es ist schon 2000 im letzten Grund, ist tödlich. Also wenn wir würden den Frauenfußball auf der grünen Wiese neu erfinden, dann würden wir nicht Frauen von GC und vom FC Zürich in ein Stadion wie der letzte Grund einsetzen, sondern dann würden wir es in ein Stadion, wie es in Vaduz gibt oder vielleicht auch in Thun. Das hat schon eine rechte Grösse mit etwa 10'000 Kapazität. Aber dann würden wir es in so ein Stadion eintun, oder? Und nicht in den letzten Grund. Weil ich stelle mir einfach vor, ich gehe jetzt mal auf Frauenfußball schauen. Ich habe GCV mal im Europacup geschaut, diese Saison. Es hat vielleicht etwa 800, schätzungsweise 800, vielleicht 1000 Zuschauer gehabt, weiss es auch nicht mehr genau. Das ist also, ja, da spüre ich nicht viel Event-Feeling. Oder? Und wenn man gerade auf Event-Fans setzt, dann finde ich das einen ganz schlechten Rahmen. Also, da müssen wir andere Lösungen haben. Ich weiss, es ist schwierig, wir sind in der Schweiz, es ist alles ein bisschen dicht da, aber es wär cool, wenn wir quasi Frauenfußballstadien hätten.
Das wäre natürlich schön. Also ich glaube, gerade im Raum Bern ist das glaub, vielleicht ganz scheuer Teil von der Diskussion, weil ja sowieso ein Trainingsgelände dort gebaut wird, aber ob dort dann irgendein Ministadion für die Frauen kommt oder so, das wäre vielleicht eine Variante, vielleicht 5'000 Kapazität oder irgend so etwas, oder, wo dann, ja, das könntest du auch mal ausverkaufen bei einem Spitzenspiel vielleicht, oder? Wäre natürlich ganz eine andere Atmosphäre. Ich würde jetzt sehr gerne noch ein bisschen über die Nazi reden, weil das ist der Anlass, wieso wir überhaupt hier jetzt über Frauenfußball reden. Und zwar spielen die Schweizerinnen endlich wieder ein Pflichtspiel, das letzte Pflichtspiel, das wissen vielleicht noch ein paar. Das haben sie im EM-Viertelfinale gegen Spanien. Vorher hat es einen Marsch von 25'000 Fans Richtung Wankdorf. Ich glaube, es ist etwas anderes zu erwarten, oder jetzt zum Start der WM-Quali, Stefan?
Ja, natürlich, ist klar, aber was haben Sie vorher gesagt bei der Pressekonferenz? Es sind knapp 4'000 Tickets für das Spiel morgen Abend, also am Dienstagabend in Lausanne gegen Nordirland verkauft. Das ist natürlich, ja, auf den ersten Blick ist das natürlich wenig, eben, wenn man schaut, von welchen Zahlen man vom Sommer her kommt. Aber auch da muss ich sagen, also ich sehe ja schon wieder jetzt die Schlagzeilen, oder? Ja, es ist alles nichts, es war warme Luft im Sommer, jetzt ist es vorbei, jetzt kommt die WM-Quali, die Leute kommen nicht mehr ins Stadion. Da finde ich eben, nein, das stimmt nicht, oder man muss es in einen grösseren Zusammenhang stellen. Ich meine, bei den Männern ist es ja mittlerweile nichts anders mehr. Da sieht man auch, es ist eine riesen Euphorie, wenn ein EM oder eine WM ist. Und nachher kommen die Pflichtspiele, wo wirklich Pflicht im Wortsinn sind mittlerweile in den Augen der Fans. Und dann spielt die Schweiz, ich habe schnell nachgeschaut vorher, damit ich da nicht einen Blödsinn erzähle. Aber die Männer haben in der WM-Quali gegen Slowenien in Basel gespielt, vor 12'000 Zuschauern. Das ist natürlich auch wieder dem geschuldet, dass man einfach, das wird nicht mehr als attraktiv angeschaut, so ein 0815 Alltagsspiel gegen einen Gegner, den man nicht kennt, unattraktiv ist. Also ja, es ist nicht ein Phänomen, ich sage es mal, Phänomen Frauenfußball, dass man im Peak ganz viele Leute hat, wenn Euphorie ist und nachher geht es zusammen, sondern es ist im Zeitgeist geschuldet. Ja, man pickt sich die Events, die Höhepunkte raus. Das ist bei den Männern ziemlich ähnlich. Und darum finde ich auch da, ja, es ist nicht die gleiche Euphorie rum wie vor 7-8 Monaten. Aber trotzdem, ich sage nochmal, die 3'900 Tickets verkauft. Wenn ich nachschlage, wie es vor 15 Jahren war, wir haben das mal irgendwie mal nachgeschaut. Das erste Länderspiel von Anna-Maria Czernogorcevic in Wohlen auf einem Sportplatz, 300 Zuschauer. Und dann muss man sagen, mal, es ist tatsächlich etwas gegangen. Und ich will nur noch ganz schnell noch mal den Bogen schlagen zu der allgemeinen Befindlichkeit, was den Frauenfußball in der Schweiz betrifft. Ich darf auch nicht nur immer so ein bisschen die Quervergleiche mit den Zuschauerzahlen machen, sondern es gibt ja auch andere Parameter, die man anziehen muss. Das ist so, wie ist... Wie ist der Zulauf von der Club am Eitli, die gehen shooten? Wie wird auf Instagram werden die Profile und die Posts von der Fußballerinnen, Schweizerinnen oder nicht verfolgt? Und kennen die Eitli die Spielerinnen? Ist mittlerweile ein Name Lia Welti, fast bei vielen Kindern fast so geläufig wie Granit Xhaka. Und. Das sind alles solche Sachen, wo man eben auch muss anziehen muss, um da irgendwie fair über das urteilen. Und dort finde ich, ja, nach wie vor, es ist ziemlich viel gegangen.
Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt gerade auf das Spiel schauen, eben in Lausanne findet das statt, gegen Nordirland. Erstens mal ein Gegner, der jetzt vielleicht eben nicht gerade unbedingt Massen anzieht. Lausanne vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die Stadt, wo am meisten Fußballfans herkommen in der Schweiz. Und man sieht ja auch das Gegenbeispiel, also das einzige Spiel, das sie in der Schweiz seit dieser Europameisterschaft im eigenen Land, war Luzern gegen Kanada. Natürlich ein attraktiver Gegner und Luzern, wo die Nazi meistens recht gut sieht. Und jetzt sind über 10'000 Zuschauer gekommen. Also es ist ja schon auch dort irgendetwas hängen geblieben. Und auch gerade das, was du angesprochen hast mit der Lia Welti, also dort nach dem Match hat es eine Mixzone gehabt, die gerade so am Rand war, wo die Fans gleich irgendwie so ein bisschen die Nähe haben können. Und Lia Welti ist etwa, ich weiss es nicht, 20 Minuten lang am Selfies machen, Autogramm und so weiter und so fort. Und die ganze Schweizer Medienlandschaft hat nicht können im Medienraum rein, weil sie dort durch. Und es ist ewig gegangen. Also dort hat man schon gemerkt, dass so eben gerade den Namen Lia Welti und so bei den Kindern zieht das definitiv. Ja, Frosso, ich weiss nicht, wenn wir schon auf Sportliche schauen, willst du da nochmal etwas anhängen, gerade zu dieser Thematik?
Ich finde es gut. Also ich finde 3'900 oder 4'000 Zuschauende oder verkaufte Tickets, es ist eigentlich ein guter Wert. Wenn man schaut, was früher an so einem Spiel, vergleichbares Spiel, gekommen wäre, das ist eine grosse Steigerung. Sportlich, ja, es braucht auf jeden Fall Schnuff. Wir können jetzt nicht Time-EM und dann nachher geht es geht jetzt so weiter, sondern um den Frauenfußball wirklich etablieren, auf einem gutes Niveau, was Interesse angeht, das braucht auch Schnuff. Aber es ist zwingend, dass sich dann eine Nationalmannschaft, die ja wirklich dann das Aushängeschild ist, regelmäßig für eine Endrunde qualifiziert. Also, ja, es steht und fällt halt wirklich auch auf dem, mit dem Resultat auf dem Platz. Und sollte jetzt die Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft die nächsten zwei Turniere hintereinander verpassen, dann befürchte ich, dann würde wirklich dann würden wir in 4 Jahren dastehen und sagen, was? Es hätte mal eine EM in der Schweiz stattgefunden. Also, dann glaube ich, wäre das wirklich dann verpufft. Und darum extrem wichtig, dass sich die Mannschaft für die Endrunde qualifiziert. Weil dort gibt es die grosse Aufmerksamkeit. Dort haben sie auch wirklich ein Zeitfenster, so eine gewisse Exklusivität, wo nicht noch Männer auch noch ständig drin funken. Und ja, das ist die grosse Bühne.
Genau, und Brasilien 2027 ist sicher das grosse Ziel. Wie kompliziert der Modus ist und so, den wir gerade nachher noch kurz diskutieren. Aber vielleicht noch mal kurz, ist das auch der Hintergrund, Stefan? Kannst du darum auch nachvollziehen, dass man dann gesagt hat, hey, man macht einen Cut, wie das genau zustande kam mit der Entlassung von der Pia Sundhage, beziehungsweise nicht Vertragsverlängerung, ist einmal dahingestellt. Aber schlussendlich hat man sich entschieden, gesagt, hey, wir gehen einen neuen Weg, wir wollen das Team entwickeln. Und wir haben mit Rafael Navarro den Assistenztrainer von Barcelona geholt, der schon viele Spielerinnen entwickelt hat. Dass das vielleicht eben in eine Zukunft geht, wo man wirklich nochmal einen Schritt machen kann, dass man eben irgendwie wieder dort auch an den anderen präsent sein kann.
Ja, ich nehme es an. Also jetzt gehen wir wahrscheinlich in die Diskussion ziemlich ins Technische rein, dass natürlich ja, die sportliche Führung vom Verband das Gefühl hat, die Mannschaft kann sich unter den Pia Sundhage nicht mehr weiterentwickeln und einen Entwicklungsschritt braucht es nach der Euro. Die ist ja vom Resultat her mit dem Viertelfinale sehr gut gewesen. Wenn man ins Detail geht, muss man sagen, man hat natürlich auch ziemlich viel Glück gehabt, dass man dann wirklich den Vorstoß und die letzten 8 oder die besten 8 geschafft hat. Was man vielleicht muss sagen, ja, die Schweizerinnen gehören vielleicht nicht zu oder wahrscheinlich nicht zu den besten 8 in Europa und dass man regelmäßig sich für Endrunden qualifizieren kann, braucht es die Etablierung, in der Top 10 vom Kontinent. Ja, und darum hat man wahrscheinlich den Schritt gemacht und einen Trainer geholt, von dem man hofft, dass er eben die Mannschaft kann weiterentwickeln kann. Jetzt hoffen wir einfach, dass es dann auch tatsächlich so kommt, wie sich das Verband das vorstellt. Und dann ist natürlich auch noch der leicht komische Modus, wo man jetzt irgendwie in einer ersten Phase vor allem gegen Mannschaften spielt, die deutlich schlechter platziert sind oder auf dem Papier deutlich schlechter sind als die Schweizerinnen. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass das ein Vorteil ist, dass sie die erste Match oder die erste Gruppenphase jetzt mal überstehen, quasi sich so ein bisschen einspielen gegen schlechtere Teams und sich an den neuen Spielstil, den offenbar der spanische Trainer implementieren will, dass sie das quasi sich ein bisschen in das reinfühlen, reinspielen und das umsetzen, was dann vielleicht bessere Gegner schwieriger wird.
Für uns finde ich es eigentlich irgendwie muss man da schon das Fragezeichen haben, dass die ersten 2 Spiele unter dem Rafael Navarro verloren gegangen sind. Oder ist das eigentlich völlig egal? Hauptsache, man kann das Team entwickeln. Jetzt muss es eben gerade halt liefern.
Ja, ich muss vielleicht noch einen Schritt weiter zurück. Wenn ich mir alles könnte zusammen wünschen, dann hätte ich mir ein ganz anderes Szenario gewünscht. Und zwar, dass die Schweiz entweder später die EM kann durchführen im eigenen Land oder mehr Zeit hätte, um die EM vorzubereiten. Also, musst mich korrigieren, Raffi, aber ich glaube, 2 Jahre vor der Durchführung ist der Entscheid gefallen pro Schweiz. 2 oder 3 Jahre.
Das war, glaube ich, etwa 2 gewesen, hätte ich gesagt. Ja. Genau. Also mehr sicher nicht.
Und bei den Männern wissen wir jetzt schon, dass 34 in Saudi-Arabien ist. Also sprich, ob man ob das Turnier einen Boost gibt und ob man diesen Boost kann nutzen kann, hängt auch sehr stark damit zusammen, was für eine Vorarbeit das man leisten kann. Also die Zeit der Vorarbeit in der Schweiz war extrem kurz. Dann, wenn man mehr Zeit hätte, hätte man vielleicht noch mehr können auf das Turnier hinschaffen, noch noch mehr Verständnis schaffen für den Frauenfußball, vielleicht noch eine größere Euphorie angebracht. Die sind das alles super gemacht. Kein Vorwurf. Aber die Zeit war extrem kurz gewesen. Und dann sage ich, mein liebstes Szenario wäre gewesen, wir hätten die EM in 4 Jahren, weil wir haben mit mehr Vorlaufzeit erstens, quasi das, was man jetzt versucht zu machen aus dem Frauenfußball, eben Mitgliederzahlen verdoppeln, doppelt so viele Schiedsrichterinnen und so weiter und so fort, das hätte man vielleicht einen Teil davon schon vor der EM können realisieren. Und vor allem haben wir wirklich eine recht junge, entwicklungsfähige Mannschaft, wo man muss sagen, ja, der Stefan sagt jetzt, Viertelfinale war super gewesen. Das ist einfach die Gruppenphase überstanden. Oder? Natürlich, aufgrund von der Stärkeverhältnis muss man sagen, ja, Viertelfinale ist wirklich gut gewesen. Aber damit so ein Turnier wirklich reinhaut, oder? Ist es natürlich schon noch mal etwas anderes, ob der Gastgeber im Viertelfinale rausgeht oder ins Halbfinale kommt oder sogar im Finale. Also dann gibt's kein Halten mehr. Oder? Und darum sage ich, hätte man das lieber für ein bisschen später gewünscht, die EM, wenn die Schertenleibs und Bönes noch mehr Erfahrung haben, noch weiter sind in ihrer Entwicklung. Andere natürlich auch. Und jetzt weiss ich leider deine Ausgangsfrage nicht mehr.
Meine Ausgangsfrage war die, ob es schlimm ist, dass Navarro zuerst 2 Spiele verloren hat. Aber ich habe den Ausflug sehr, sehr gut gefunden. Ja. Ich wollte da noch beipflichten, oder, was Talent angeht. Also, die sind mega jung und ich glaube, das war auch der Grund, wieso Pia Sundhagen so gerne noch ein bisschen geblieben wäre, weil sie gewusst hat, hey, mit denen kann man noch etwas erreichen.
Ja, und jetzt muss halt der Navarro den Job machen. Ich kann dir nicht sagen, ob er den Job machen kann. Aber das, was bis jetzt war unter dem Navarro, das ist... Also das buche ich ab unter sich kennenlernen. Also das hat ja überhaupt kein, für mich null Relevanz, die Testspiele. Das hat keine Bedeutung. Jetzt muss er liefern. Und eben, wie gesagt, im Optimalfall die WM-Qualifikation sicherstellen.
Wir sind bis jetzt, haben wir immer nur davon geredet, dass der Weg schwierig ist, aber wirklich geklärt haben wir es noch nicht. Ich mache das, glaube ich, noch kurz. Und zwar ist es ja so, dass es in der Nations League-Ligasystem spielt und die Schweiz hat dort ein das Problem, dass sie eben abgestiegen sind aus der Nations League an. Ich glaube, das tut ja, sehr weh, weil der Weg ist schon ein bisschen steiniger jetzt. Jetzt ist man in der Liga B und dort ist es so, dass man möglichst gut muss sein, im besten Fall Gruppensieger. Wenn sie die Gruppe gewinnt, dann hat sie in der ersten Runde der Playoffs einen schwächeren Gegner, also auch jemand aus der Liga B, aber der schlechter war in der Liga B. Und wenn man dann diese Hürden überkommt, also geschafft, dann hat man die 2. Playoff-Runde, die dann entscheidend ist, hat man gegen einen Gegner aus der Liga A. Und es kann sogar sein, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, das ist ja wirklich möglich, dass es ganz, ganz grosse Brocken trifft. Und zwar ist es so, dass auch die 2. wären in der Liga A, münden in die Playoffs. Und ja, England und Spanien sind zum Beispiel zusammen in der Gruppe. Das heisst, jemand von beiden muss über die Playoffs. Ja, also... Darum hat jetzt auch der SFV gar nicht das Ziel ausgegeben, wir wollen nach Brasilien, natürlich sagen das alle, aber man weiss, wenn man gegen England hat im Playoff, dann wird man wahrscheinlich nicht auf Brasilien gehen. Es ist schon eine mega happige Ausgangslage.
Ja, also danke vielmals, dass du das so schön
ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht.
erklärt hast, wie der Modus funktioniert. Das ist natürlich sehr speziell, eben, dass man so irgendwie gewisse Resultate unter Umständen als Hypothek jetzt mitträgt. Vor allem, wenn man sich noch ein bisschen zurückerinnert, der Abstieg in der Nations League im letzten Frühling ist ja eigentlich so wie das sind ja quasi wie Vorbereitungsspiele auf die Euro gewesen, wo man dann eben nicht performt hat. Und entsprechend treibt man jetzt das Handicap mit in die WM-Quali. Ja, also man kann sagen, wahrscheinlich ist die Ausgangslage knapp 50% Chance, dass sich die Schweizerinnen für die WM qualifizieren. Ich muss mir aber auch sagen, eben wie du sagst, im SFV sind's geschickt genug gewesen, um jetzt nicht irgendwie da Trainer und Mannschaft unter Druck setzen, im Sinn, dass man die Quali als absolutes Oberziel rausgibt, dass man eben die WM ändert und die erreicht. Vielleicht muss man halt auch da wieder ein bisschen weiter schauen und sagen, die nächsten drei Jahre, die dreieinhalb Jahre kommt die nächste EM, die findet irgendein Vorbehalt in Deutschland statt.
Das ist in Deutschland,
also
ja, genau.
Dann schon wieder aus Schweizer Sicht dann fast ein Selbstläufer kann werden, weil es näher ist. Das wird dann wieder eine Euphorie erzeugen. Und dort ist es dann, in der Euro ist es ja immer ein bisschen einfacher, sich zu qualifizieren, weil es mehr Startplätze hat. Und ich glaube eben auch nicht, dass jetzt irgendwie alles, was jetzt aufgebaut wird, quasi wieder, oder vieles von dem wieder eingerissen wird, wenn man jetzt die WM in Brasilien nicht erreicht. Und es läuft dann wirklich viel über die Entwicklung von diesen jungen Talenten, das Schweizer Team hat. Und ihr habt es richtig gesagt vorher, vom sportlichen Niveau her von der Mannschaft ist die Euro im letzten Sommer wahrscheinlich mindestens ein, wenn nicht zwei Jahre zu früh gekommen. Aber ich glaube, es ist ja nicht irgendwie die Aufgabe jetzt vom Rafael Navarro, die Talente weiterzuentwickeln. Das kann er ja nicht als Nationaltrainer. Also das ist jetzt ganz wichtig. Was passiert mit der Sidney Schertenleib bei Barcelona? Was passiert mit Iman Bühne in Manchester? Mit Wandler spielt auch in England.
Bei West Ham. Und jetzt neu Orly Cilak ist zum Beispiel zu Liverpool gewechselt.
Merci Raffi, jetzt habe ich mit deiner Hilfe auch aufs Reihe gekriegt.
Es gibt auch noch viele Talente, die man nicht mal gesehen hat. Das wollte ich noch kurz sagen. Cilak, der jetzt bei Liverpool ist. Oder Lia Kamber, Stammspielerin bei Union Berlin. Wo übrigens, wenn wir es von Stadien haben, immer in der alten Försterei dürfen spielen. Also, es passiert ein bisschen etwas.
Genau, und ganz wichtig ist, dass die in den Club ihre Entwicklung machen, dass die in den Club regelmässig zum Spielen kommen. Eben, stell dir mal vor, Sidney Schertenleib ist Stammspielerin beim FC Barcelona. Das wäre natürlich das hätte eine riesige Bedeutung. Das würde sehr viel aussagen über die Qualität von ihr und letztlich dann auch über die Qualität von der Schweizer Mannschaft. Und ich glaube, dort ist wirklich ein Potenzial vorhanden, ein Entwicklungspotenzial vorhanden, das jetzt in meinen Augen auch ein bisschen über die effektive Arbeit vom Nationaltrainer ausgeht. Also dort im Alltag, dort muss die Entwicklung von diesen Talenten stattfinden.
Mhm. Und was übrigens auch noch, das ist einfach so ein Fun-Fact, ich hoffe vor allem, dass auch noch die ein oder andere Verteidigerin rauskommt, weil alle, die rauskommen, sind Mittelfeldspielerinnen oder Stürmerinnen. Also irgendwie, ich weiss nicht, ob die SFV irgendwie so ein bisschen Ausbildung auf
einen Schwerpunkt hat. Wer braucht denn aber, wenn er Zeit nicht Schertenleib hat?
Ja, aber dort wäre es vielleicht auch nicht so schlecht. Wie findet ihr es eigentlich, dass Anna-Maria Czernogorcevic, die hat jetzt übrigens heute gesagt, das ist ihr letztes grosses Ziel, die WM in Brasilien, aber irgendwie auch noch schön ist die immer noch dabei. Also der Bogen, der funktioniert, oder? Von Wolle mit 250 Zuschauern oder 300 Zuschauern zum vielleicht WM in Brasilien.
Ja, wäre natürlich super für sie als Abschluss. Und ja, man hat ja gemeint, schon Time-EM sei für sie der Abschluss. Oder sie hat es wahrscheinlich selber auch gemeint, weil sie gemerkt hat, dass sie dort nur noch eine Nebenrolle gespielt hat, vielfach. Aber ja, wahrscheinlich war es für sie gut gewesen, dass es einen Trainerwechsel gegeben hat. Das hat ihrer Nationalmannschaft so für ihn nochmal einen Boost gegeben. Ich kann jetzt ehrlich gesagt aber nicht beurteilen, wie realistisch das ist, dass sie dann in anderthalb Jahren allenfalls eine tragende Rolle würde spielen in diesem Team.
Aber ja. Weißt, wenn sich Schweiz nicht für die WM qualifiziert, was ja eben je nachdem wahrscheinlich wäre, oder? Wenn, je nach Gegner in der letzten Playoff-Runde, lasse ich aber dann auch ein Alibi gelten, das vielleicht jetzt ein bisschen billig tönt. Aber wir reden immer davon, der Frauenfußball muss gefördert werden und man wird sich am Männerfußball annähern und so weiter und so fort. Wieso spielt man nicht mit gleich vielen Mannschaften wie bei den, mit gleich vielen Teams wie bei den Männern? Also
das kommt ja, glaube ich. Also du meinst, dass die Frauen wie immer sollte mit 48?
Ja.
Ich glaube in Planung für dann die übernächste WM.
Ja. Es kommt aber immer quasi nachher und im Prinzip, oder, können wir darüber streiten, ist die Schweiz unter den besten 8 in Europa. Aber laut der letzten EM ist es, oder? Resultat von letztem Jahr. Und wenn quasi Nummer 8 von Europa nicht an einer WM ist, oder ihr der Weg verwehrt wird, oder? Weil eben, wie gesagt, wenn man auf Spanien oder England in den letzten Playoff und dann kannst du vielleicht träumen, aber das ist es dann auch. Also, du fährst nicht auf Brasilien. Und wenn das verwehrt wird, dann sehe ich einfach ein bisschen einen Systemfehler.
Mm, eben, das ist ja das Nations League-System, ist ja wiederum vieles andere ist es so, dass bei den Frauen das später kommt. Europa Cup zum Beispiel ist auch so etwas, das ist vorhin angesprochen. Jetzt gibt es zwar einen zweiten Europa Cup-Wettbewerb, aber erstens nur den zweiten, bei den Männern mit drei. Und auch nur K.O.-System, also wenn man dann eine Runde verliert, ist man los. Aber bei den also das mit der Qualifikation ist jetzt nur bei den Frauen so und ich könnte mir vorstellen, man testet jetzt so auch so ein bisschen, ob das bei den Männern dann vielleicht auch mal könnte kommen. Man darf einfach in dieser Nations League nicht absteigen, sonst hat man ein Problem offenbar, oder? Ja. Jetzt, die Eingangsfrage war, was ist von der Euphorie genommen? Was ist bei euch persönlich gekommen, so zum Abschluss von dieser Folge?
Von wegen Euphorie? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich würde sagen, ich spüre eine riesen Euphorie. Aber ich meine, die Mannschaft, die Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft, ist mir näher gekommen. Ich habe einen grösseren, einen stärkeren Bezug zu dem Team. Sie hat mir gewisse Erlebnis und Abenteuer beschert und das verbindet irgendwo durch. Das wird bleiben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich ja am Morgen muss man sagen, Dienstag nicht alle Leute am gleichen Tag den Podcast hören, am Dienstag jetzt zitternd vor dem Fernseher sitzen. Also, das ist nicht der Fall, aber ich werde wahrscheinlich vor dem Fernseher sitzen, was auch ein Überbleibsel ist von dieser Fußball-EM, weil es nimmt mich Wunder, wie die Mannschaft funktioniert unter einem neuen Trainer. Eben, ich würde wieder mal einen Seidenscherten Leib sehen. Hat sie den nächsten Sprung gemacht? Übernimmt sie noch mehr Verantwortung in dem Team? Was macht denn Imam Böhne? Langt es den schönen Gorcevic noch? Wie heben die Goalie? Haben wir in der Abwehr? Wobei, gegen Nordirland werden wir vielleicht das nicht so sehen, wie das aber ja funktioniert. Ja, es sind Sachen, wo mich dann gleich ein bisschen packen und wo ich verfolgen will. Und das ist natürlich ja, vor 3-4 Jahren ja, habe ich dann eher mal bei den deutschen Frauen zugeschaut, muss ich ehrlich gestehen. Oder Champions League-Finale geschaut von den Frauen. Egal ob mit Schweizer Beteiligung oder nicht. Ja, und jetzt habe ich schon etwas aufgebaut auch zu dem Team.
Stefan, wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich. Also wenn ich jetzt an Franz seine Worte quasi auf zwei Begriffe runterbricht, dann kann man sagen, ja, es ist nicht eine Euphorie rum, aber ein grosses oder ein grösseres gesteigertes Interesse. Und ich glaube, das geht mir so und das geht ganz vielen anderen auch so. Ich meine, es ist gar nicht möglich, dass man jetzt vor einem ersten WM-Qualifikationsspiel die gleiche Euphorie hat wie vor einem EM-Viertelfinale. Das wäre bei den Männern-Nazi genau gleich. Und das ist auch bei einem Skirennen nach einer Weltcup-Abfahrt in Val Gardena ist auch die Euphorie nicht auf dem gleichen Level wie nach einer Olympia-Abfahrt. Und wenn der FC Zürich bei den Männern die dritte Runde in der Super League spielt, bin ich auch nicht gleich euphorisch, wie wenn sie vor dem Cup-Final stehen. Also das ist auch wieder am Event geschuldet.
Das ist verständlich beim FC Zürich.
Wenn wir das, Entschuldigung, dass ich das Thema angesprochen habe.
Wir lassen es mal beiseite.
Es gab mir genau gleich. Es ist einfach ein gesteigertes Interesse da und ich merke das auch in der Berichterstattung bei den Medien, nicht nur bei uns, bei CA Medien, auch andere berichten jetzt einfach auch schon im Vorfeld viel mehr mit Vorschau, mit Porträts, mit die Pressekonferenzen werden abgedeckt von den Medien. Und ja, ich glaube, das ist, Eben, es ist nicht, dem ist man nicht in einem euphorischen Gefühlsmoment, aber es ist einfach wirklich ganz klar ein viel, viel grösseres Interesse als noch vor ein, zwei Jahren.
Und was ich noch gerne noch schnell sagen will, ist, was mir gefällt auch beim Schweizer Fußballverband, die Demut auch und die Nüchternheit. Oder? Es könnte ja verleiten, so ein Heim-EM, dass man anfängt durchzudrüllen beim Fußballverband. Und natürlich, ihr gesagt, sie haben sich ambitionierte Ziele gesetzt, mit den Lizenzierten zu verdoppeln. Aber wenn ich das querschneide mit dem Handball, was dort gerade jetzt passiert, also dann jetzt gerade diese Woche quasi ihr Projekt Brisbane 2032 vorstellen, wo sie mit der Frauen Handball-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen teilnehmen wollen. In 6 Jahren, erstens. Zweitens, mega, 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 mega ambitioniert. Also, das wäre fast so, wenn beim Fußball jetzt würde sagen, hey, in 6 Jahren, wenn wir im EM-Final stehen, und das gibt dann so viel Druck und ja, die Schweizer Handballerinnen sind im internationalen Vergleich wahrscheinlich etwa auf einem ähnlichen Niveau wie die Fußballerinnen. Vielleicht fast noch ein bisschen weiter weg von der Weltspitze. Und dass man das ein bisschen auf dem Füßen, ein bisschen auf dem Boden behalten, trotz dieser wunderbaren EM, das finde ich super.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Kann ich einfach
noch Nein, finde ich super. Also, vielleicht noch zu meiner Euphorie. Ich darf ja am Montag Vergnügen auf Lausanne zu gehen. Ich muss ehrlich sagen, du hast recht. Ich bin schon auch anders motiviert als jetzt dort vor mir im Viertelfinale. Aber es ist ja auch logisch. Aber gleichzeitig freue ich mich auch. Vor allem auch, weil das Team einfach irgendwie sympathisch ist. Und ich hoffe, die können jetzt da einen guten Start hinlegen in dieser WM-Quali. Wäre auch wichtig, dass sie jetzt da vielleicht einen schönen Sieg zum Start haben. Ja, dann hätten wir es, glaube ich, für heute. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Stefan, merci François.
Danke dir, Raffi.
Danke.
Herzlichen Dank auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch Streaming-Klüster gefallen hat, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen oder allgemein Rückmeldungen. Ihr könnt uns Sternchen geben in der Podcast-App eurer Wahl. Die könnt ihr auch Kommentare schreiben und ihr könnt uns auch ein Mail machen an podcast@chmedia.ch. Die nächste Folge vom Streaming-Klüster kommt dann nächsten Montag. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcast. Ich wünsche eine wunderbare Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.